Diese gespenstische Stille, diese Einsamkeit stockt den Atem.
Ma sentire sto silenzio, questa solitudine.
Mehr noch als die Ruinen, die zerstörten Mauern und Dächer oder die Kleider in den dazwischenliegenden Schränken. Marco Carpini steht am Eingang zu einer Geisterstadt. Onna, 581 Meter über dem Meeresspiegel, malerisch umrahmt von den Hügeln der Abruzzen. Manche Häuser wirken wie von innen nach außen gedreht. Treppenhäuser legen wie aus dem Spielzeugbeutel gefallene Lego-Bauteile über den Trümmern. Stoffschätzen spitzen aus den Steinen. Woanders steht noch der Kleiderschrank. Die aus den Angeln gerissenen Türen geben den Blick auf Anzüge und Pullover. Von vielen Häusern steht nur noch der erste Stock, teilweise nicht einmal der. Bilder wie aus dem Geschichtsbuch über die Zeit nach 1945. Nur in Farbe. An der Mauer neben mir wuchern Reben. Die Trauben hängen dicht an dicht, prall wie das Leben. Carpini deutet auf das zweite Haus an der Straße, kurz nach dem Ortsschild. Es gleicht einem Müllberg, könnte eine Ansammlung von Schutthaufen aus der Straße sein. Was die meisten Schäden verursacht hat, ist diese typische Bauweise der Häuser. Steine mit Lehm und Mörtel vermischt. Dem heftigen Erdstoß haben sie nicht standgehalten. Viele alte Menschen, sie hatten Angst wegzugehen. Menschen, die Onna vielleicht niemals im Leben verlassen hatten. Der Wille der Onesi schließlich brachte die Pläne des Zivilschutzes zu Fall. Die Einwohner von Onna zogen nicht in Ferienhäuser an der Adria, wurden nicht in Containerbauten oder Zeltstädte unten im Tal umquartiert und auseinandergerissen. Der friedliche Kampf war siegreich, meint Carpini. Ich gehe hier nicht mehr. Ich war in Pescara. Meine Tochter hat dort eine Wohnung gemietet, aber da will ich nicht mehr hin. Ich konnte es nicht erwarten, zurückzukommen. Hierher hat mich mein Mann gebracht und hier will ich bleiben. Hier haben alle ihre Felder zu bestellen. Auch wenn die Landwirtschaft nicht in vielen Familien die Haupteinnahmequelle ist, aber alle lieben ihr Land und wollten hier bleiben. Wollten weiter auf den Feldern arbeiten, auch wenn es nicht überall möglich ist. Denn viele Grundstücke sind noch nicht oder nur sehr schwer zugänglich. Vor allem die Ländereien südlich des Orts. Dort ist eine Brücke eingestürzt und die Straße ist in zwei Teile gespalten. Das Dorf sei nie wirklich arm gewesen. Die Menschen haben sich immer selbst geholfen. Jeder hatte ein Feld, zumindest einen Garten und hat die wichtigsten Dinge selbst angebaut. Außerhalb des Dorfs entsteht derzeit ein Gemeinschaftsgarten für alle. Später, wenn die Menschen in ihre Häuser und Höfe zurückgekehrt sind, soll eine Genossenschaft mit Viehbetrieb daraus werden. Pferde, Gänse und Hühner haben derzeit Zuflucht direkt am Ortsrand gefunden, zwischen den Trümmern und den Quartieren von Feuerwehr und Zivilschutz. Nur wenige Schritte weiter steht die blaue Zeltstadt Onna. 32 Zelte für die Menschen aus dem Dorf, dazu Unterkünfte für den technischen Hilfsdienst, das Gemeinschaftszelt, die Toiletten. Rund 100 Familien sind hier untergebracht. Viele Häuser im alten Onna, wenn auch wunderschön, da typisch für die Gegend, standen leer. Erst in den letzten Jahren hatten sich junge Leute daran gemacht, das Elternhaus oder vielleicht das Häuschen der Großeltern wieder herzurichten. Sie kamen zurück in ihren Ort und bauten ihre Häuser den Traditionen entsprechend wieder auf, so wie Onna einmal war. Marco Carpini kam erst als Urlauber nach Onna, dann verliebte er sich in Ort und Gegend und blieb. Heute ist er Vizepräsident und Sekretär der sogenannten Pro Loco, einem Verband, der sich für Tradition, gesellschaftliches und kulturelles Leben einsetzt. Er selbst hält sich 3 Monate nach der Katastrophe für begünstigt. Mit seiner Frau hat er sich im Wohnwagen eingerichtet, unmittelbar neben den Zelten. Sein ehrenamtlicher Arbeitsplatz ist erhalten geblieben. Die Pro Loco agiert weiter, hilft beim Wiederaufbau und erleichtert das Alltagsleben. Ihr Bürocontainer ist so etwas wie das erste Haus am Platz. Gleich neben meinem Ortswappen aus Holz, hinter einer rundherum liebevoll aufgeschichteten Trockenmauer, wachsen Blumen.
Dare coraggio, dare forza, ma soprattutto con l'obiettivo.
Um Mut zu machen, Kraft, aber vor allem um den Wiederaufbau des alten Dorfes voranzutreiben, das hinter diesem Stuttberg liegt. Mehr als 200 Mitglieder hat die Pro Loco, fast die ganze Bevölkerung also. Einen provisorischen Glockenturm aus Holz haben sie gebaut, die Glocke aus den Trümmern der Kirche hierher in die Zeltstadt gebracht. Im Kirchenzelt beten sie jeden Abend den Rosenkranz, jeden Sonntagvormittag feiern sie Gottesdienst. Nach dem Erdbeben vor 3 Monaten kam zunächst die Kälte, dann der Regen. Allen Widrigkeiten zum Trotz haben die Onesi sich eingerichtet. Ihren Zeltstraßen, immer 5, 6 Familienunterkünfte stehen nebeneinander, haben sie Namen wie drüben im Dorf gegeben. Blumen gepflanzt, hier und da stehen Rosen auf den Campingtischen. Es gibt einen Wäschetrockenplatz, eine Kinderrutsche. Der Schulbesuch, erst seit Juni sind Sommerferien, war seit dem Erdbeben ausgesetzt. Unter den jungen Menschen gibt es mehr Zorn, mehr Verzweiflung, erzählt mir eine am Ortsrand wachhabende Polizistin. Die Stärke, die hätten die Alten bewiesen. Manche haben 2 Weltkriege erlebt, sehen diese Trümmer vielleicht zum 3. Mal in ihrem Leben. Bei mir ist fast alles zerstört. Die Häuser gibt es nicht mehr. Aber wir leben. Und das ist schon viel. Ich bin nur durch ein Wunder noch am Leben. Sie auch. Es ist Sonntagmittag und 2 Frauen sitzen am Zeltdorfeingang und plaudern. Es braucht nur wenig. Und sie erzählen. Besuche auch von Politikern, die sind sie inzwischen gewohnt. Aber was können die denn machen? Sie können dir das Notwendige zu essen geben, aber Wärme, die können sie dir nicht geben. Sie hat eine Tochter verloren. Wir sind ein kleines Dorf, wissen Sie. Wir halten zusammen. Für uns sind die Toten alle wie Kinder, wie Väter. Die Angst ist geblieben. Die Erde rund um den Gran Sasso bebt weiter. Du hast immer Angst. Nur wenn sich deine Bettdecke bewegt, denkst du schon, oh Gott, da ist es wieder. Wir waschen uns die Haare, aber die stehen vor Angst ständig in alle Richtungen. Die Erde bebt quasi ständig unter deinen Füßen. Ein kleines Mädchen, 3,5 Jahre alt, sie weiß alles von dieser Nacht. Sie erinnert sich an alles. Der vernichtende Stoß kam um 3.32 Uhr, in der Nacht vom 5. auf den 6. April. Zahlreiche zuvor, zahlreiche danach. Ich hatte Besuch bis ca. 9:30 am Abend und die Frau fragte immer, was meinst du? Kommt noch ein großes Beben, aber was weiß denn ich? Was dann passiert ist, ich weiß es nicht. Die Schwiegertochter, deren Mutter und der Enkel sind gestorben. Meine Tochter wollte weg von hier in unser Ferienhaus. Um 11 Uhr abends sagte dann ihr Mann, komm, wir machen erst noch eine Runde durch den Ort. Wenn alle anderen auch bleiben, wenn es so ist wie die anderen Male, um 11 Uhr noch ein Stoß und dann Ruhe. Wir waren alle dumm. Wir waren im Tiefschlaf und als ich dann Mörtel rieseln hörte, Mauerbrocken auf das Bett fielen, ich habe noch gerufen, aber für meine Tochter war schon fast nichts mehr zu machen. Ihr Mann hat nur noch versucht, mit dem Körper die Kleine zu schützen. Um die Ecke biegt eine Gruppe lustig dreinblickender Gesellen. Auf einer Schubkarre fahren sie ein kleines Mädchen durch das Lager. Ringelstrümpfe, weite Hosen, rote Clownsnasen im Gesicht. Das Mädchen lacht, nicht nur über den kleinen Hund aus einem rosanen Luftballon. Die Menschen bitten uns um ein Lächeln. Denn die Menschen wollen lächeln, aber sie sind es nicht gewohnt. Wenn ich mir die Nase abnehme, dann lächle ich auch nicht. So bin ich nun mal. Wir sind es nicht gewohnt zu lächeln oder vielleicht Scherze zu machen über alltägliche Dinge, denen wir normalerweise eben ein bestimmtes Gewicht beimessen. Mit der Nase im Gesicht kann ich all diese Dinge etwas leichter nehmen. Da höre ich mehr auf mein Herz. Unterwegs in Mission Clown. Freiwillig kommen die Männer und Frauen, die unter der Woche in Fabriken und Büros arbeiten und am Wochenende auf der Kinderstation im Krankenhaus als Clown-Doktoren Visite machen, seit April jede Woche hierher in die Zeltstadt. Langsam sehen sie auch eine Veränderung. Nicht nur bei den Jonglierkünsten der 10 oder 12 Jahre alten Jungs. Wir sind hier, weil die Menschen uns brauchen. Wir bringen das, was wir geben können. So wie die Feuerwehrleute ihren Dienst tun, tun wir den unseren. Wir wollen auf die Gesichter und in die Herzen der Menschen ein bisschen Heiterkeit zaubern. Diese Freude, die es einfach immer braucht. Und Ihr Name, Herr Clown?
Il mio nome è dottor Ebo.
Wenn mich jemand fragt, ob ich irgendeine Aufgabe erledigt habe, dann reagiere ich immer erst einmal so. Das ist mein Name. Im großen Mensa-Zelt gibt es eine kleine Bibliothek. Gut 100 Bücher auf einem Metallgestell, einige CDs, einen tragbaren Player und einen großen Fernsehbildschirm. Daneben hängen zwei Fußballtrikots an der Zeltwand. Italien, Deutschland heißt die Partie. Die Leidenschaft für den Fußball, die bleibt, auch in den Tragödien. Doch Marco Carpini gibt zu, so sehr man sich auch an dieses Leben gewöhnt, so sehr man sich arrangiert, von irgendwo holt man immer noch die Kraft. Aber ich denke, alle empfinden schon jetzt diese Unsicherheit, aber auch die Ungewissheit eben, was morgen sein wird. Ich denke, das spüren vor allem die alten Menschen. Die wissen nicht, wann sie das eigene Haus noch einmal sehen. Wer nicht hier war, der hat nicht realisiert, was dieses Erdbeben bedeutet. Welchen Schaden, welche Zerstörung es angerichtet hat. Trotz der Fernsehbilder. Sogar Verwandte von mir in Gesprächen in den ersten Tagen, die haben Fragen gestellt, bei denen ich mir nur dachte, wie ist das denn möglich? Eben weil sie, wie soll ich sagen, das, was geschehen war, nicht wirklich sehen konnten. Und ob die Politiker jetzt verstehen, worum es uns geht, das hängt auch von der Sensibilität eines jeden Einzelnen ab. Es geht nicht nur darum, die Ruinen zu sehen, die Besonderheiten, die Schäden an den Gebäuden. Um wirklich zu verstehen, was passiert ist, braucht es diese Sensibilität zu spüren, was die Menschen denken, was sie erleiden, was sie verloren haben. Ohne etwas Sensibilität, wenn sie nicht mit den Menschen sprechen, wenn sie sich deren Probleme nicht zu eigen machen, ja, dann bleibt das Erdbeben wie ein Film im Fernsehen.
Terremoto resta in televisione, anche per loro.
So ausgestorben der Ortskern, rund um den zerstörten Ort steht nichts still. Auch am Sonntag baut der Zivilschutz an den provisorischen Holzhäusern für die Einwohner. Das Rote Kreuz und Hilfsorganisationen aus dem ganzen Land spenden und organisieren. Zwischen Zeltstadt und Dorfruinen entsteht hier in den nächsten Wochen ein drittes Onna. Spätestens bis Herbst, vor dem Wintereinbruch, muss es fertig sein, drängen die Menschen. Schon jetzt, im rund 100 Kilometer entfernten Rom, herrscht noch subtropische Hitze, müssten sie nachts oft die Gasbrenner anschalten. Das muss passieren und wir hoffen darauf. Wir sehen ja auch, dass sie ununterbrochen daran arbeiten. Aber wir haben Angst, dass das nach dem G8-Gipfel nachlässt. Verstehen Sie? Das geht uns nicht aus dem Kopf. Bernd Urban vom Deutschen Technischen Hilfswerk ist zuversichtlicher.
Also ich denke grundsätzlich, dass es auf jeden Fall weitergeht, weil einfach die Beschreibungen auf der italienischen Seite sehr stark sind in diesem Bereich. Also ich kenne auch die Pläne, wie sie weitermachen möchten. Also da brauchen wir, glaube ich, gar keine Angst haben.
Urban ist Einsatzleiter des THW in Onna. Der deutsche Zivilschutz arbeitet mit dem italienischen eng zusammen, unterstützt unter anderem beim Bau von Wasser- und Stromleitungen, bei Holzarbeiten, beim Absichern und Sichten der Gebäude.
Also was für uns anders ist einfach, dass die Arbeit mit den Kollegen von der Produktion, der Zivil- und von der Feuerwehr, auch mit dem Militär sehr gut sind. Also das kenne ich aus anderen Einsätzen in anderen Ländern, wo es ein bisschen schwieriger war. Aber wir sind in Europa, das muss man immer wieder sehen.
Per far sì che da un brutto fatto esca un bel fatto.
Damit aus einer schrecklichen Tatsache eine gute wird, hilft Deutschland in Onna. Doch Ressentiments wegen des Massakers von 1944 hätte es in Onna gegen die Deutschen nie besonders gegeben, meint Marco Carpini. Was den Wiederaufbau angeht, fühlen sich die Onnesi jetzt in guten Händen. Wir haben großes Vertrauen. Ich würde sogar sagen, große Erwartungen. Aber der Menschenschlag hier, der neigt eher dazu, vorsichtig zu sein, um dann eben nicht enttäuscht zu werden, um nicht Hoffnungen zu wecken, die dann nicht erfüllt werden. Viele waren noch immer nicht an ihren Häusern. Die Ruinenstadt, nur wenige hundert Meter von den Zelten entfernt, ist abgesperrt, zu unsicher das Terrain. Nur ganz langsam begleiten Feuerwehrleute in diesen Wochen die Eigentümer durch die Straßen. Unter den Trümmern finden sie Erinnerungen, Habseligkeiten, Dokumente. THW hat ein Lebenszeichen gesetzt. Eine Straßenlaterne am alten Ortseingang hat Strom. Carpini.
Da una luce gialla molto tenue.
Sie hat ein gelbes, sehr weiches Licht und ist gut sichtbar. Es war eine Initiative der Botschaft. Auch das will sagen, Onna lebt. Als Symbolort hat Onna viel Aufmerksamkeit, viele Spenden erhalten. Das geben die Bewohner unumwunden zu. Wir können uns glücklicher schätzen als viele andere, aber sehr tröstet das auch nicht. Wann wird das Onna aus Lehm und Stein widerstehen? Wann gehören Zeltstadt und Holzdorf der Geschichte an? Das ist ein Tombola-Spiel. Es ist zu bald, das zu sagen. Wir hoffen, dass es nicht länger als 3, vielleicht 5 Jahre dauern wird. Aber das ist nichts als Hoffnung. Häuser, Felder sind das eine, Arbeit das andere. Viele Firmengebäude in den Abruzzen existieren nicht mehr. Die Unternehmer warten wie die Angestellten auf die Aufbauhilfe. Jetzt stellt sich dieses Problem vielleicht noch gar nicht so. Denn den Menschen wird in und mit allem geholfen. Mit Kleidung, genau wie mit allem Alltäglichen. Dieses Problem, ja, man hat es ständig im Kopf, aber wirklich realisiert wird das jetzt noch nicht. Wenn wir dann aber wieder uns selbst überlassen sind, in die Autonomie entlassen werden, wenn die Holzhäuser fertig sind und wir wieder zu unserem früheren Leben zurückkehren, ja, ich meine, dann müssen auch Rechnungen bezahlt werden. Wir müssen Lebensmittel kaufen, Kleider. Dann explodieren diese Probleme. Für viele Familien gilt das wohl. Wer wirklich die einzige Einnahmequelle verloren hat, den Ehemann, den Sohn, das Problem kommt. Aber wie das gelöst wird, das liegt in der Hand Gottes.
È chiaro che il problema si porrà, insomma, e come sarà risolto, resta nelle mani di Dio.